Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbiger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid, falls ihr uns noch kennt. Ist schon ein bisschen her, die Zeit rennt, plötzlich ist Mitte September und jetzt sind wir zurück wie LL Cool J quasi und nehmen zum Start direkt mal den Osten uns vor und sortieren ein bisschen den Osten und wir müssen uns wahrscheinlich ein bisschen mehr vorstellen. Deshalb sitzt er mir auch wieder gegenüber, der auch in der Neuen bleibe, niemals Ungehaltene.
Ole Frags.
Mein Name ist Max Marbeiter und Ole, wie war so der Sommer nach Olympia? Da haben wir uns ja zum letzten Mal gehört, also zumindest auf diesem Kanal. Privat haben wir uns natürlich regelmäßig ausgetauscht, aber ne?
Das stimmt. Ich würde sagen, gemischt. Also Teile haben mir sehr gut gefallen.
Ja, ja.
Teile waren etwas anstrengend, also wie das, was ich selber vorher vor allem auch quasi angekündigt hatte, dass nachdem so Umzugsstress durch ist, dass ich dann auf jeden Fall noch irgendwann krank werde. Das ist jetzt passiert, also so über die letzten zwei Wochen. Das fand ich ein bisschen nervig, aber ansonsten alles soweit ganz solide, würde ich sagen. Wie ist es dir ergangen? Übrigens ganz kurz, weil du ihn erwähnt hast, Cool J, mit 56 neues Album rausgehauen. Ich weiß nicht, ob du es dir angehört hast.
Natürlich.
Es war jetzt nicht so verkehrt.
Es ist nicht so verkehrt. Produziert von Q-Tip, auch nicht so verkehrt. Also ich war echt positiv überrascht, muss ich auch sagen. Ich fand es auch ganz geil, weil ich habe in einem Interview gehört, er muss ja quasi Storytelling und Rappen neu lernen. Finde ich auch geil. Er hat es beschrieben.
Und ja, so wie wir jetzt Podcasts neu lernen müssen.
Eben, genau.
Ich glaube, ich habe seitdem ich allgemein Podcasts aufnehme, habe ich glaube ich noch nie so eine lange Pause gemacht. Deswegen mal gucken, was jetzt passieren wird.
Ja, sie hat sich echt so ein bisschen in die Länge gezogen. Wir sind ja auch theoretisch, deine Krankheit hat ja auch so ein bisschen eigentlich so ein bisschen unser Back to the Roots verhindert, weil und eigentlich war ja Plan, ne? Es war ja die große Reunion ja eigentlich angedacht letzte Woche.
Ja.
Eigentlich wolltest du ja nach München kommen und wir wären zusammen auf dem Konzert gewesen und hätten dann zusammen aufgenommen. Vielleicht auch auf dem Konzert zusammen aufgenommen.
Nein. Ja, klar, ja. Auch mit Stargästen,
das war ja natürlich. Plan.
Und dann sowas.
Sweatshirt hatte zugesagt, ne?
Ja.
Dass er mal einen kurzen Shoutout gibt, aber so machen wir es wieder so. Sind ein bisschen später dran. Ja, ich bin auch so ein bisschen, ich glaube, wir müssen uns so ein bisschen warm reden. Ja, mein Sommer.
Halt, sagen wir, wie es ist, der Monat der Comebacks. Stefan Raab, LL Cool J,
wir, genau. Ich glaube, irgendwann, auch das Vierteljahr, ich glaube, Snoop und Dr. Dre bringen auch noch ein Album raus zusammen dieses Jahr.
Das stimmt. Wobei, also wenigstens Snoop war ja nie weg.
Ja, ich weiß, genau.
Also man kriegt zusammen nicht mehr selber mit, aber der haut zumindest alle paar Monate, kommt ja doch irgendwas. Und mittlerweile gehört ihm Death Row Records und so. Also.
Ist es so, echt?
Ja, yeah, hat er gekauft.
Okay. Hat er gekauft.
Vom Gerichtsvollzieher.
Ja, kann man mal zuschlagen, wenn sich so eine Möglichkeit eröffnet. Das ist nicht so schlecht. Ja, genau. Mir war eigentlich unspektakulär. Eigentlich nichts Großes passiert irgendwie. Abgesehen davon, dass ich jetzt auch Mitglied auf dem Caitlin Clark Bandwagon bin, tatsächlich.
Nicht schlecht.
Ich durfte für Basketball World eine Geschichte über Clark und Reese schreiben und habe dazu natürlich auch ein bisschen Spiele geguckt. Und sie hat einen Stil, der mir zusagt. Sehr zusagt, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie du verfolgt hast, aber.
Ja, in letzter Zeit leider nicht wahnsinnig intensiv. Ich habe so im Zuge der College-Zeit habe ich halt ein bisschen was gesehen. Aber so von der Saison habe ich jetzt erschreckend wenig mitbekommen. Aber jetzt gehen ja auch ziemlich zeitnah die Playoffs los. Ja. Jetzt, wo wir dann hier wieder so ein bisschen gesettelt sind, dass ich auch mal wieder dazu komme, da ein bisschen mehr zu gucken. Aber den Text habe ich tatsächlich sogar gelesen.
Aha, mal sehen. Siehst du mal.
Ja, ne?
War wahrscheinlich sehr erleuchtend, wie immer.
Absolut.
Ja, aber wie gesagt, also so wie sie spielt, wie sie so übers Feld tanzt und so und alles, die Fäden in der Hand hält, gefällt mir ziemlich gut. Das ist schön. Das war so mein Ereignis des Sommers eigentlich seit dem. Nee, Urlaub hatten wir natürlich auch noch. Urlaub war natürlich wie immer sehr schön. Und sonst ist eigentlich gar nichts Großes passiert irgendwie.
Ich dachte übrigens auch, wir machen jetzt heute einfach Deep Dive so ins Olympia-Finale, weil das war ja, wir haben glaube ich vor dem Halbfinale die letzte Folge gemacht, ne? Was natürlich auch einigermaßen sensationelles Timing war. Aber was will man machen?
Finale war ja auch nicht so aufregend. Von daher war das
nee, gar nicht.
Ne? War ja eigentlich so wie erwartet. Schön runtergespielt vom Amerikaner.
Ja. Und sonst, ich meine, Jamal Murray hat doch noch einen Vertrag bekommen. Das
zu Recht.
Eine Zeit lang im Zweifel, aber.
Zu Recht. Redemption Season. Revenge Season.
Ja, ja. Ein bisschen wie Andrew Wiggins damals bei den Timberwolves, weißt du, der den Vertrag bekommen hat, so, und von Grant Taylor dann so die. Er hat mir versprochen, dass er sich steigern möchte als Basketballspieler.
ich find's schon ein bisschen hart, dass du, also zwei meiner Favoriten ja irgendwie so ein bisschen hier so in den Dreck ziehst, möchte ich fast schon sagen. Ja.
Ja.
Und, oder verhohne piepest. wenn man vielleicht im hohen Norden sagen möchte.
Ja.
Und so in so einem negativen Kontext passt. Ich bin und Wiggins Höhen, Murrays Höhen, ich weiß nicht, also ich bin weiterhin davon überzeugt, dass Murray einfach verletzt war. Und dass Murray jetzt einfach diesen, dass es dann natürlich nicht so wahnsinnig klug war, Olympia zu spielen, wenn man nicht ganz fit ist, weil man dann weniger Zeit hat, um fit zu werden und bei Olympia dann auch nicht ganz fit ist, um das zu spielen, was man gern spielen würde. Aber ich glaube, er wird All-Star dieses Jahr. Hier habt ihr es zuerst gehört. Jamal Murray, All-Star 2025.
Ich fände es ja auch gut. Ich würde es ihm ja gönnen, irgendwann mal, dass er auch mal was mitnimmt.
Komm, die NBA ist auch ein besserer Ort mit einem guten Jamal Murray, oder?
Auf jeden Fall.
Er ist schon ein geiler Spieler, Jamal Murray.
Also ja, natürlich.
Rein objektiv betrachtet. Von daher.
Ich mein, außer halt in der Form der letzten Monate.
Ja, die letzten, es war einfach, aber wie gesagt, angeblich Probleme.
Ja.
Und Olympia ist ja auch Fieberbasketball für kleine Guards, ist ja auch nicht immer richtig geil, außer du hast Patty Mills oder Dennis Schröder.
Könnten wir jetzt auch noch ganz viele andere aufzählen, aber.
Ja, die ist aber, die es nicht gewöhnt sind. Wenn du irgendwie kommst, du kommst von einem anderen, von einer anderen Art Basketball, bist nicht zu 100% im Vollbesitz deiner Kräfte. Und dann kannst du dein Spiel nicht so aufziehen, dann ist die Defense, die ist alles noch ein bisschen enger als sonst, es ist alles ein bisschen komischer als sonst, es ist alles ein bisschen physischer als sonst. Ne?
Und wie war das dann in den Playoffs davor? Nein, egal, wir sind durch.
Er hat immerhin 2 Spiele gewonnen in den Playoffs davor. Also, mit dem Game Winner. War auch nicht, ne? Es wird wieder
besser. Gegen die Lakers.
Ja, eine der besten Defenses der Liga.
Okay.
Defensivgott Anthony Davis.
Ja.
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 Na gut, einigen wir uns darauf, dass Curry Frankreich gut zum Schlafen gebracht hat. Das war schön.
Das hat mich sehr schön.
Ja. Weil irgendwie, so, das ist tatsächlich die Wendung bei Olympia, die mich nachhaltig schockiert und auch verärgert hat, wenn ich ehrlich bin, dass die in der Gruppenphase so unfassbar schlecht waren, die Franzosen,
ja.
Und es dann durch eine ja sinnvolle Änderung tatsächlich noch geschafft haben, beinahe Gold zu holen, aber vor allem halt überhaupt in diese Medaillenränge vorzustoßen. Das ärgert mich immer noch. Aber was will man machen? Es ist halt so gelaufen.
So macht es der Franzose ja gern, dass er mit Understatement beginnt und dann am Ende irgendwie doch dort ist, wo der Battle de Mosch holt, geil.
Ja, genau. Und jetzt ist Collet halt weg, deswegen bin ich mal gespannt, was da als nächstes passiert. Vielleicht übernimmt ja Kenny Atkinson den ganzen Bums.
War ja schon dabei.
Eben.
Würde sich ja anbieten. Und bringt nicht nur die Twin Towers und die Triple Towers, bringt dann Jared Allen noch mit oder so.
Hoffentlich.
Ja.
Nein, ja, ich glaube, sobald sie erkannt haben, dass Gershon Yabusele der Fixpunkt dieser Mannschaft sein sollte, sind sie halt einfach durchgestartet und das.
Ja. Jetzt auch
MVP. Ihm hat es ja auch gut getan. Deswegen ist er jetzt ein Sixer.
Ja. Auch MVP der Sixers meinst du? Nach der Saison oder?
Naja, es ist auf jeden Fall jetzt eine Big Four.
Ja.
Ich meine, er und Kyle Lowry in einem Team. Hast du da mal drüber nachgedacht? Dann? Egal.
Meinst du Big Booty Brothers oder was?
Ja, schon ein bisschen. Ja.
Triple B? Eigentlich kein, ja.
Booty Brigade, ist schwierig zu sagen. Ich höre jetzt wieder auf.
Ja.
Ich trinke jetzt erstmal einen Schluck Wasser, wir sehen uns.
Macht es. Ich mache so lange weiter, weil, wie gesagt, wir wollen ja gleich den Osten sortieren. Ihr wisst, es dauert immer ein bisschen länger, deswegen steigen wir gleich relativ direkt ein. Davor noch eine kleine Ansage. Bei Patreon konntet ihr T-Shirts ordern. Habt ihr auch getan. Die T-Shirts sind mittlerweile da, wisst ihr auch. Und jetzt geht es natürlich darum, dass die T-Shirts auch zu euch kommen. Und also ab nächster Woche wird verschickt. Und wir freuen uns natürlich sehr, dass ihr zahlreich geordert habt und freuen uns auch über die T-Shirts. Wir haben ja selber auch geordert, ne? Sind natürlich brutal.
Ja, also, meine hätte ich auch noch gern.
Ja, richtig. Wie gesagt, Ole, ich habe es gerade gesagt, ab nächster Woche wird verschickt. Also Geduld bitte, ja. Nein, ich hab meins schon anprobiert. Sitzt wie eine Eins.
Schön.
Also So wie damals Allen Iversons Trainingshose. So ungefähr sitzt das.
Okay.
Nein. Es ist tatsächlich ein ganz guter Schnitt. Nicht hauteng, nicht zu kurz, nicht zu lang, nicht zu weit. Ich glaube, es findet jeder so sein. Es ist für jeden. Für alle da draußen. So wie dieser Podcast.
Und damit. Das ist schön. Also ich freue mich sehr, dass du sie schon genießen kannst. Ne?
Ja,
also.
Jeden Tag.
Das ist klar.
Auch nachts. Also ich hab da mein Nachtshirt und mein Tagesshirt. Ich
habe mehrere geordert, natürlich. Ja,
klar. 14. Weißt du? 7 für den Tag die Woche, 7 für die Nacht. Und dann
Kennst du das von den Simpsons, wo Bart mal seinen Schrank aufmacht und da einfach nur so 7 rote T-Shirts und 7 kurze Jeanshosen hängen?
So ist das so
bei mir. Ich mir das bei dir auch ungefähr.
Nur dass halt die Korbjäger-T-Shirts sind. Aber ja. Gut.
Fein sortieren. Ja. Auf geht's.
Starten wir unten, oder? Also.
Können wir machen.
Unterste Kategorie bei mir Flag Chaser.
Nicht verkehrt.
Bei dir?
Eins davon muss mindestens ins Play-In.
Also du hast da alle reingepackt, die man theoretisch reinpacken könnte?
Sozusagen, ja. Also ich habe da, zwischendrin habe ich auch ein bisschen sortiert in diesem Tier, aber eigentlich ist es halt ein großes, bei dem man sagen kann, wenn die jetzt im Westen wären, dann wären das halt also alles ganz klare Lottery-Teams und hier ist es halt eins nicht. Mindestens eins, weil wer weiß, was weiter oben passiert, ob da irgendjemand die Saison aus der Hölle erlebt oder so. Aber dann sind es halt einfach 6 Teams. Und da 10 Teams sich für die Postseason, also entweder Playoffs oder Play-In qualifizieren, heißt es, eins davon muss. Und das ist für mich einfach der klare Überbegriff. Aber sag mir mal deine Untersortierung.
Also bei mir ist es, ich habe ganz klare Flag Chaser, habe ich jetzt mal 2. Sind die Wizards und die Nets.
Mhm.
Das ist jetzt ein bisschen billig. Gebe ich zu. Wahrscheinliche Flag Chaser habe ich die Pistons. Aber die Pistons haben ja irgendwie Talent. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, vielleicht weiß ich nicht. Du bekommst jetzt Cates Breakout Year. JB Bickerstaff findet irgendwie raus, wie er dieses ganze Talent irgendwie so zusammenbringt, dass sie voneinander profitieren, dass auch irgendwelche Lücken geschlossen werden durch Staggering. Du hast jetzt ein paar Veteranen im Team. Du hast ein bisschen mehr Shooting drin mit Hardaway, mit Harris, mit Beasley. Und vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht sind die Pistons dann bis dieses Jahr zum ersten Mal etwas besser, als man es dann irgendwie erwarten würde, nachdem die letzten Jahre eigentlich immer deutlich schlechter waren, als ich es zumindest erwartet hatte. Da habe ich auch die Bulls mit drin, weil sie reden zwar immer noch so, ja, sie wollen jetzt nicht über einen Draft aufbauen und so, aber es wäre halt einfach absolut fahrlässig, jetzt für den kommenden Draft nicht zu versuchen, den Pick zu behalten, den sie ja verlieren an San Antonio, wenn er nicht in den Top 10 landet. Und sie haben ja jetzt auch eben DeRozan abgegeben, LaVine haben sie noch, Vooch haben sie auch noch, da haben sie noch keinen Abnehmer gefunden. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man die so ein bisschen ins Schaufenster stellt, also gerade auch bei LaVine, also dass man da so ein bisschen auf dieses Individuelle geht. Dann gibst du Giddy die Schlüssel in die Hand, glaube ich. Das müssen sie machen. Einfach so als, ne? Weil das ist ja jetzt so quasi ihre Neuakquisition. Geht ja auch um die Extension dann irgendwann und mal gucken, was Giddy, da müssen sie auch gucken, was Giddy einfach kann, wenn er das Team anführt. Bei Australien haben wir gesehen, kann viel sein, kann aber auch teilweise in die Hose gehen, also ein bisschen gucken. Das sind so die beiden. Und dann habe ich nochmal erstmal abwarten und am Ende plötzlich Play-In, Fragezeichen. Da habe ich die Hornets, Raptors und Hawks.
Ah, okay, die Hawks hast du da auch noch mit reingenommen. Die schätze ich etwas besser ein, aber ansonsten haben wir da, ja, geht es um die gleichen Teams.
Genau.
Und unterschiedlich genannt.
Ich war auch versucht, also ich bei den Hawks war ich so ein bisschen, aber so gerade so Raptors, Hornets und Hawks sind für mich auch so Teams. Deswegen erstmal abwarten, weil die kann ich selber noch gar nicht so einschätzen. Also muss man erst, das kann sich immer in zwei Richtungen entwickeln, aber bei den Teams weiß ich es einfach nicht. Da ist irgendwie für mich schon irgendwie Talent da. Also werden ja gleich noch ein bisschen intensiver drüber sprechen. Und da gibt es auch Möglichkeiten, dass das irgendwie ganz, ganz solide ist, aber es kann halt auch wieder total in die Hose gehen. Es kann auch sein, dass es dann per Default in die Hose gehen soll, dass das Team dann irgendwann sagt, nee, wir wollen einen möglichst hohen Draftpick haben. Und deshalb, ja, bin ich da so ein bisschen. Bin ich gespannt auf die ersten Saisonwochen, in welche Richtung es da dann irgendwie geht.
Ja, ich glaube, bei den Hornets ist, also so geht es mir zumindest irgendwie, der Case leichter zu machen, warum halt eine größere Steigerung eigentlich absolut möglich sein sollte, wenn man halt irgendwie bedenkt, dass nicht nur LaMelo, sondern auch Mark Williams irgendwie riesige Teile der letzten Saison verpasst haben. Also LaMelo hat, glaube ich, nur etwas mehr als 20 Spiele gemacht und Williams ist halt so der potenziell wichtigste Verteidiger und der war halt wegen Rücken auch dann quasi fast die ganze Zeit nicht dabei. Und den halte ich eigentlich schon für ein relativ großes Center-Talent. Und wenn man dann irgendwie sich vorstellt, LaMelo ist wieder fitter, kriegt irgendwie seine Knöchel in den Griff und kann mehr so an die Saison 21-22 anknüpfen, wo er halt wirklich mega gut war. Also da ist er in seiner zweiten Saison All-Star geworden, sah aus wie eins der größten Offensivtalente der Liga. Wenn man den irgendwie wieder hat und Williams wieder hat, und Brandon Miller, der ja auch echt ein ziemlich gutes Rookie-Jahr gespielt hat. Natürlich leider auch Bridges, aber dann ist da eigentlich schon ein Gerüst vorhanden, was für eine gewisse Kompetenz sorgen könnte. Sie haben ja Josh Green auch noch dazu bekommen. Also das könnte schon ein Team sein, was, also die haben letzte Saison 21 Siege geholt. Es würde mich jetzt auch nicht schocken, wenn es diese Saison 35 werden. Und das kann im Osten dann halt schon für so einen Play-in-Platz auch potenziell reichen. Und ich glaube, da ist so der Case relativ leicht zu machen. Ich glaube, bei den Pistons kann es irgendwie auch sein. Also halt einfach, weil das Grundgerüst jetzt ein bisschen besser ist. Aber da denke ich mir irgendwie, so von den Spielern, also gerade den jungen Spielern, die Minuten sehen sollten, sind halt viele Sachen immer noch so schief, beziehungsweise so ein bisschen sich gegenseitig beißend, dass ich mir nicht sicher bin, ob sie da dieses Jahr irgendwie schon wirklich eine gute Lösung finden oder ob es halt eher so darauf hinausläuft, wir haben jetzt ein Jahr, um mal zu checken, was kann Kate, was brauchen wir rund um Kate, wie ist das irgendwie mit Durin, reicht das schon, wenn da zwei fähige Schützen mit auf dem Feld stehen, wie integrieren sie Ivy und so. Also dass es in dieser Saison eher darum geht, so ein paar Fragen zu beantworten, dabei wahrscheinlich immer noch relativ mies zu sein, noch einmal hoch zu picken. Ich meine, die Pistons sind ja immer dabei, kriegen aber immer auch nur den fünften Pick, obwohl die schlechteste Bilanz haben. Und dann wirklich kompetent zu werden im Jahr danach. Aber also, ich meine, besser vom Kader her als 14 Siege wie im letzten Jahr sind die schon auch. Das würde ich auch unterschreiben. Und sonst,
Achso, bei den Pistons halt, ich denke mir, also was du sagst, du hast halt, wenn du sagst, du möchtest die Jungen zusammenspielen lassen, dann hast du halt immer noch eigentlich quasi nur einen Slot für den Schützen, der das Feld irgendwie breit machen kann. Also auch wenn du außer Thompson noch mit reinnimmst. Und ja, das ist halt die Frage. Also funktioniert es dann so oder fällt dann irgendwann jemand weg? Wen willst du abgeben oder kommt dann irgendjemand von der Bank? Aber wir haben ja auch schon gesagt, dass es eigentlich schon auch nett wäre, wenn Ivy und Kate, wenn man da mehr Gemeinsames schaffen könnte. Also, dass sie halt dann mehr voneinander profitieren, dass Kate von Ivys Explosivität profitiert, dass Kate mehr abseits des Balls ist und sowas. Und dann, ja, bin ich auch gespannt, also wie man diese Schlagseite irgendwie beseitigen kann. Oder wie Jamie Bickerstaff dann die Schlagseite beseitigen kann.
Ja, und ich meine, sie haben ja auch Fred Vinson verpflichtet, der vorher bei den Pelicans war und so als einer der besten Wurfdoktoren der Liga gilt. Also der hat ja den Wurf von Lonzo zum Beispiel repariert und auch bei einigen anderen Spielern, glaube ich, ziemlich positive Resultate erzielt. Also vielleicht ist auch so ein bisschen die Hoffnung, dass der einfach die Hand auflegt und dann lernen die das alle. Aber wer weiß, also es gibt halt da schon echt, einfach sehr viele Baustellen. Ich glaube, wenn ich mir die Hornets angucke, dann kann ich zumindest offensiv irgendwie, da braucht es nicht so viel Fantasie, um sich vorzustellen, dass das funktionieren kann, wenn die halt gesund sind. Und bei den Pistons ist es irgendwie noch ein bisschen mehr in der Schwebe.
Mehr Theorie.
Aus den Raptors kann ich ehrlich gesagt auch nicht so wahnsinnig viel machen momentan. Das fällt mir schwer, weil ich finde zwar so die Talente teilweise schon gut und spannend, aber letzte Saison, nachdem dann Siakam und Anunoby weg waren, ging da halt gar nichts mehr. Und jetzt haben sie sich in der Offseason ja auch nicht verstärkt. Und sie haben immer noch so ein paar Leute, bei denen man eigentlich sich auch ganz gut vorstellen könnte, dass die vielleicht noch abgegeben werden. Also Bruce Brown zum Beispiel. Gary Trent haben sie ja auch ziehen lassen, ohne da irgendwas für zurückzubekommen und so. Und ich glaube, da ist halt erstmal wahrscheinlich einfach noch ein Jahr Development und Schlechtsein angesagt. Deswegen, die hätten jetzt für mich nicht die besten Karten, um irgendwie so einen Play-in-Platz zu bekommen, den sie wahrscheinlich ja eh nicht haben wollen, von daher.
Eben.
Das ist auch nicht so schlimm.
Aber es ist ein Mysterium, finde ich, die Raptors. Also gut, ich meine, Barnes war ja dann auch raus gegen Ende oder relativ bald mit seiner Handverletzung. Also von daher bin ich gespannt. Aber ja, ich denke mir auch mal, es ist Talent da, es ist auch irgendwie ganz, ganz spannendes Talent da. Es ist, ich meine, Quickly hat ja auch verlängert, Barnes verlängert, ist jetzt mit Barnes sind jetzt bis 27 eigentlich alle unter Vertrag. Aber ja, irgendwie ging es die letzten Jahre nicht richtig zusammen. Mal schauen, ob es jetzt irgendwie zusammengeht, aber wie gesagt, das muss ich erstmal sehen. Also brauche ich erstmal ein paar Eindrücke, um dann, ich gehe jetzt nicht von dem ganz großen Sprung aus, aber ob es dann halt irgendwie so ein Play-in-Team wird am Ende.
Und da wir, also du jetzt ja auch wochenlang nicht die Möglichkeit hattest, über die Bulls zu reden, da noch kurz die Frage, wenn sie jetzt mit dem Kader so in die Saison gehen, was würdest du dann für eine Starting Five erwarten und was würdest du denken, ist das dann ein 30-Siege-Team, 20-Siege-Team, ein 50-Siege-Team? Also ich rede ja hier immer noch
mindestens
mit einem Optimisten, so von daher, aber was wäre so deine Erwartung?
Meine, also Starting Five würde ich davon ausgehen, also Giddy, Kobe, Levine, weil ich glaube, wenn du Levine nicht spielen lässt, hast du gar keine Möglichkeit mehr, ihn abzugeben. Also dann findest du, dann ist er einfach da. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass er jetzt sagt, okay, wie gesagt, stell dich ins Schaufenster. Und dann Patty Dubs, Patrick Williams. Und dann ist halt die Frage, ich weiß nicht, ob Vooch irgendwie Sinn ergibt. Ich glaube, ich könnte mir schon vorstellen, dass Jalen Smith, obwohl er etwas schmaler ist, dass Jalen Smith dann startet, dass man da irgendwie den Jüngeren bringt. Aber dann bist du halt auch wieder an dem Punkt, ne? Es würde, in meinen Augen würde es mehr Sinn ergeben, glaube ich. Aber es sollte eigentlich ein Team sein, meiner Meinung nach, das dann irgendwann zwischen 20 und 30 Siege reingeht. Am besten irgendwie in den niedrigen 20ern. So, das sollte das Ziel sein. Alles andere ist Quatsch. In meinen Augen.
Ja.
Weil du, ja, ich meine, du bist ja, wenn du jetzt deinen Pick verlierst in einem Draft, der so tief sein soll, wie der kommende, also dein First Rounder, in einer Situation, in der du gesagt hast, das, was wir bis jetzt probiert haben, hat nicht funktioniert und wir versuchen etwas Neues, und dann nur, weil jetzt du nicht direkt Interessenten für die Spieler findest, die du noch da hast, die theoretisch noch Teil dieses alten Kerns waren, dann zu sagen, ja gut, dann, keine Ahnung, spielen wir halt doch wieder ums Play-In mit, weil dann, das wäre, glaube ich, das wäre einfach absolut fahrlässig. Zumal ich glaube, es auch einfach sinnvoll ist zu sagen, Giddy mach, Kobe mach und schau auch mal, wie sie Patrick Williams, mit dem sie auch verlängert haben, wie wir den noch besser mit einbeziehen können, wie ihr den noch besser mit einbeziehen könnt. Wie gesagt, Lonzo ist ja auch, versucht sich ja auch wieder. Da bin ich sehr gespannt. Meine Erwartungen sind nicht hoch, weil ich meine, nach diesen Behandlungen und Knorpelgeschichten, Knie eigentlich kaputt und eigentlich Karriere fast vorbei. Keine Ahnung, ob er nochmal so diese, also gerade was halt diese defensive Ekligkeit, die er so hatte, ob er die halt nochmal bringen kann. Also ob er da halt einfach, ob da der Körper einfach noch mitmacht. Gehe ich jetzt nicht von aus. Würde mich tatsächlich auch eher überraschen, wenn es so wäre, aber ich bin halt, mein Lonzo im Team zu haben, schadet, glaube ich, nie, auch so halt als spielerischer Culture-Setter. Weil das war, glaube ich, schon so ein Ding, was ihn damals gut getan hat, als er noch gespielt hat. Aber wie gesagt, ich glaube, um nochmal zu deiner Frage zurückzukommen, ich habe natürlich, weil die Bulls sind wieder weit ausgeholt, also ich glaube, es ist Giddy, Kobe, Levine, Williams. Wahrscheinlich starten sie mit Vooch. Ich glaube, sie starten mit Vooch. Und ja, ich hoffe, dass es so zwischen 20 eher 20 als 30 Siege werden.
Wir sind gespannt, was das Front Office sich dazu noch einfallen lässt. Aber grundsätzlich, ja, hast du, glaube ich, recht.
Ich glaube, bei Levine ist halt das Ding, du musst ihn fast spielen lassen, weil man schon auch, also bei allem, was jetzt für die letzten anderthalb Jahre war, sowohl an Verletzungen als auch irgendwie an komischen Leistungen, als auch an irgendwie Nebengeräuschen, ich mag den Ausdruck Wert nicht, aber ich glaube, das Interesse ist jetzt gerade auf einem Tiefpunkt. Und man hat auch vergessen, dass er sehr, sehr effektiv scoren kann. Also was jetzt seine Quoten angeht. Und ich glaube, dass das für das richtige Team auch sehr, sehr wertvoll sein kann. Und das jetzt wieder so ein bisschen in Erinnerung zu rufen, ist, glaube ich, so ein bisschen die Aufgabe, der sie mit Levine nachgehen sollten.
Ja, also ich glaube auch, dass das irgendwie jungen Guards wie Giddy oder White auch durchaus helfen kann, kompetenten Offensivspieler an ihrer Seite zu haben, ja, die sie halt auch, ja, irgendwie füttern können. Und ich glaube auch gleichzeitig, also dass es jetzt auch nicht irgendwie der ganz große Schaden ist für die Bulls, ihn starten zu lassen, weil Levine ist, finde ich, ein ziemlich guter Scorer, wenn er gesund ist, aber ist jetzt auch keiner, der deinem Team dann irgendwie 10 extra Spiele gewinnt. Sondern es geht ja eher dann wahrscheinlich auch so ein bisschen darum zu zeigen, okay, die Knie sehen okay aus, die Scoring-Fähigkeit, ja, und die Knöchel auch, und das Scoring-Potenzial
auch
da. Ein Team, was für ihn traden würde, würde ja nicht für Zach LaVine den Defensivspieler oder für den Superstar traden, sondern wahrscheinlich eher für eine sehr gute dritte Option. Und das kann, genau, er, glaube ich, bei den Bulls, könnte er zeigen, ohne dass er jetzt irgendwie an diesem Ziel, was du formuliert hast, wenig zu gewinnen, super viel ändert. Deswegen ist das, glaube ich, nicht so schlimm. Also da würde ich jetzt auch mal stark davon ausgehen, dass der dann spielt. Aber wir waren uns ja bei einem Team uneinig, deswegen Lass kurz über die Hawks sprechen.
Ja.
Ich schätze die schon stärker ein. Also ein Ding daran, auf jeden Fall, deren Pick ist sogar ungeschützt und geht nach San Antonio, wenn in der Lottery, also die haben überhaupt gar keinen Grund, in irgendeiner Form schlecht zu sein. Und ich glaube, alle Teams unter ihnen, die wir jetzt genannt haben, die können. Also da würde es jetzt nicht unbedingt stören, wenn die in der Lottery wären. Und bei den Hawks wäre es halt, glaube ich, bitter. Und wenn man sich den Kader ansieht, der ergibt, finde ich, insgesamt auch einfach mehr Sinn schon als viele von den anderen. Da sind mehr vernünftige Spieler vorhanden. Man kann natürlich irgendwie kritisieren und ich könnte mir auch vorstellen, dass sie das noch angehen werden, dass man jetzt irgendwie eigentlich 4 Bigs hat, aber abgesehen von Kobe Bufkin quasi keinen Backup-Point Guard, außer man sagt jetzt Bogdan Bogdanovic übernimmt die Rolle. Aber da ist ja irgendwie auch noch die Möglichkeit vorhanden, was zu traden. Und wenn man sich irgendwie so ein Team anguckt, beispielsweise Trae Young mit Dyson Daniels neben ihm im Backcourt als Beschützer, der natürlich nicht werfen kann, aber der halt extrem gut verteidigen kann. Das ist irgendwie ein Anfang mit Hunter und Johnson auf den Forward-Positionen. Hast du dann eine gewisse Länge, auch eine gewisse Explosivität und Athletik. Selbst wenn DeAndre Hunter für mich mittlerweile so jedes Jahr wieder eine gewisse Enttäuschung ist, weil ich eigentlich von dem schon was halte und auch so das Spielerprofil nicht so schlecht finde und der ist einfach nie dauerhaft umsetzen kann, aber einfach nur um für den Moment den Punkt zu machen. Ich glaube, da ist schon eine gewisse Kompetenz vorhanden. Du hast ja dazu dann auch noch Risa Shea gedraftet, der ein Spieler ist, der so vom Profil her wahrscheinlich jetzt ja auch nicht irgendwie 5 Jahre braucht, um anzukommen in der Liga, sondern eigentlich ja so, sag ich mal, ein Rollenspieler-Skillset hat, was vielleicht auch relativ schnell funktionieren kann. Und du hast halt ganz gute Bigs. Also ob das dann Capella ist oder ob das Onyeka Okongwu ist oder ob das Larry Nance ist, das sind ja alles Leute, mit denen Trae Young Pick and Roll spielen kann. Es sind, also insgesamt ist es vielleicht ein bisschen wenig Shooting im Team, aber jetzt auch nicht so, dass ich denken würde, das muss jetzt irgendwie eine riesengroße Schwäche sein. Und irgendwie habe ich zumindest, also vielleicht bin ich da auch irre, weil ich bei den Hawks irgendwie seit Jahren immer so ein bisschen, wahrscheinlich wie alle anderen, so einen schiefen Blick drauf habe, aber irgendwie kann ich mir schon vorstellen, dass dann also ein einigermaßen kompetentes Team wieder draus entsteht, weil ich finde nicht, dass die irgendwie schlechte Einzelspieler haben. Ich glaube, der Fit und die Chemie letztes Jahr waren ein ziemlich großes Problem. Es kann natürlich sein, dass die Chemie immer schlecht bleibt. So wegen dem Superstar. Ne? Also ja, es könnte ja sein, das ist so ein bisschen der gemeinsame Nenner der letzten Jahre, aber vielleicht hat der ja auch einen Neuanfang gebraucht oder so. Und vielleicht geht das in dem Team besser zusammen. Wie gesagt, von der spielerischen Qualität ist das, finde ich, ein Team, was schon klar über diesem Tier, das wir gerade diskutiert haben, stehen sollte.
Gebe ich dir grundsätzlich recht. Also ich habe sie auch so ein bisschen, sie waren jetzt, ich habe ja, das Tier war ja quasi mit und am Ende plötzlich Play-in. Also ich sehe da die Hawks auch am ehesten in der Nähe. Warum ich sie jetzt da irgendwie mit reingenommen habe, einfach also einerseits, weil ich trotz allem einfach sie für mich mittlerweile wahnsinnig schwer einzuschätzen sind, weil du wegen allem, was du im Prinzip gesagt hast, dass sie eigentlich in den letzten Jahren halt auch vom Talentlevel her eigentlich kompetenter waren als das, was dann am Ende rausgekommen ist. Und das die Chemie-Sache, genau ist genau die Frage. So lag's an den einzelnen Komponenten, an den einzelnen Spielern, liegt's daran, dass es schwer ist mit einem Superstar, der spielt wie Trae Young und der auch eine Einstellung hat wie Trae Young.
Der ist wie Trae Young.
Der ist wie Trae Young.
Der aussieht.
Ist es dann schwierig? Ist es ja schwierig, wirklich eine Chemie zu erzeugen? Oder ist es dann schwierig, dass es ist schwer zu funktionieren, zumal ja auch noch relativ viele Spieler da sind. Es ist jetzt ja nicht so, dass sie alles um Young rum irgendwie verändert haben. Also DeJounte Murray ist nicht mehr da. Aber sonst, also Jalen Johnson ist noch da, Hunter ist noch da, Okongwu, Capella, Bogdanovic, Dyson Daniels ist neu, kam ja für Murray. Deshalb bin ich mal gespannt. Also ich würde es auch nicht ausschließen, weil ich sie eigentlich auch immer die letzten Jahre besser eingeschätzt habe. Ich glaube, bei mir ist dann so ein bisschen der Fatigue-Faktor einfach auch, dass ich jetzt sage, okay, jetzt geht's halt dahin. Wir haben ja auch letztes Jahr gesagt, mit voller Saison Quinn Snyder und so, smarter Offensivcoach, da sollte irgendwie mehr bei rumkommen, das sollte irgendwie mit Young besser funktionieren. Young hat auch gesagt, das ist cool jetzt mit Quinn Snyder und so, hat trotzdem nie richtig Off-Ball gespielt. Muss er jetzt ja auch nicht unbedingt. Also jetzt ist ja wieder so ein bisschen der Punkt, er hat jetzt keinen scorenden oder offensiv starken Guard neben sich, sondern Daniels, wie du gesagt hast, kann eigentlich ganz gut funktionieren. Er hat ja auch jetzt bei Olympia nicht so schlecht von draußen geworfen, wobei ich ihn auch inkonstant fand, irgendwie so, was die Offense anging, aber
ja. Gut gestartet und dann, glaube ich, nicht mehr ganz gut.
Ja, genau, Kopf, irgendwie so.
Und
Deshalb, ich bin gespannt. Ich würde sie auch, also sie sind für mich auch am ehesten jetzt so das Team, das jetzt Richtung Play-In geht. Ich meine, du hast natürlich gleichzeitig, es ist halt auch so die Frage, also ich meine, dadurch, dass der eigene Pick halt weg ist, bringt es ja nichts, aber dass diese Gerüchte rund um Young, sie hätten ihn abgegeben, wenn es in einen Markt gegeben hätte. Stimmt das dann am Ende? Ist es, was löst das in Young aus? Sind sie immer noch offen für Angebote? Wie reagiert Young darauf? Also, das sind so ein bisschen so Sachen. Ist ja nächstes Jahr 2025 ist ja auch schon Extension eligible. Theoretisch kann dann, hat für die 27er Saison noch eine Player Option. Ist irgendwie so ein bisschen, ja, aber wie du sagst, also auch gerade das junge Talent, so mit Jalen Johnson, der letztes Jahr auch viel verletzt war, aber der hat, wenn er gespielt hat, eigentlich immer sehr, sehr gut ausgesehen hat. Löst Okongwu jetzt irgendwie Capella mal ab langsam oder ist er einfach zu klein?
Das ist eine gute Frage. Also eigentlich wäre es an der Zeit, würde ich auch denken. Aber bisher waren sie da irgendwie immer ein bisschen zögerlich, was das angeht. Ich meine, jetzt ist ja Nance auch noch da. Eigentlich, man hört es ja eigentlich auch jetzt schon seit einer ganzen Weile immer mal wieder, dass Capella eigentlich Trade-Kandidat ist, dass wohl auch manche Teams den gebrauchen können. Und also ich finde, wenn man nur so die Hawks anguckt und dann beispielsweise die Knicks anguckt, wo ja auf jeden Fall noch Big-Man-Bedarf ist, könnte man sich schon vorstellen, dass da irgendwas vielleicht geht mit der Zeit. Aber ich weiß nicht, also irgendwie irgendwas stört bei Okongwu vielleicht auch. Also vielleicht ist es wirklich die Größe, weil im Prinzip wäre die Möglichkeit, diesen Schritt zu vollführen, ja schon länger da gewesen. Und bisher ist es halt einfach nicht passiert, auch unter unterschiedlichen Coaches. Deswegen, ich meine, Capella und Young hatten schon auch immer eine ziemlich gute Pick-and-Roll-Chemie. Also vielleicht will man das auch sich nicht kaputt machen oder so.
Ja, und ich meine, vielleicht funktioniert es auch tatsächlich, dass wenn du halt den Rim-Protector hast, der jetzt nicht mehr so mobil ist wie früher, dann drei defensiv starke Wings plus Young. Vielleicht ist das irgendwie
plus
ist das
Gewinn.
Du hast, vielleicht ist das irgendwie gewinnbringender, als du hast irgendwie zwei offensiv starke Guards, die sich irgendwie.
Ja, wobei man irgendwie, also ich meine, mit Daniels, Hunter und Johnson, da dann Okongwu, dann kannst du halt irgendwie auch schon wieder viel switchen und so. Dann hast du eigentlich eine ziemlich große Dynamik auf dem Feld. Also vielleicht ist das auch nicht so schlecht. Weiß nicht.
Ja, die Hauken, ne?
Die Hauken. Die sind bei mir in einem Tier namens Weirdos.
Pass auf, ganz gut, wer ist da noch drin?
Nur ein Team, das nie jemand einschätzen kann. Die Miami Heat. Und irgendwie fühlt sich das auch für mich ein bisschen despektierlich an, aber irgendwie ist es halt auch schwierig, wenn man sich so den Kader anguckt. Also, weil ich meine, was die letzte Saison angeht, sie haben da sicherlich auch also ein paar Probleme gehabt, für die sie nichts konnten. So, die haben insgesamt 35 verschiedene Starting Fives genutzt über die Saison. Und das ist jetzt ausnahmsweise mal kein fiktiver, rausgehauener Wert von mir, sondern das ist echt. Es gab natürlich irgendwie wieder alle möglichen Ausfälle. Es gab ja auch dann halt größere Trades und danach aber eigentlich nicht die Möglichkeit, sich aneinander zu gewöhnen, weil dann Rozier ja auch teilweise nicht gesund war, andere wichtige Leute nicht gesund waren. Und deswegen, also das sind für mich schon Argumente, warum es diese Saison, wenn sie fitter sind, besser aussehen könnte. Auch ich glaube, dass Jimmy Butler für einen neuen Vertrag spielt, könnte sich positiv auf die Leistung auswirken, könnte sich auch negativ auf die Teamchemie auswirken, muss man auf der anderen Seite auch sagen. Aber an sich ist da natürlich mehr Qualität vorhanden als das, was man letzte Saison gesehen hat von den Heat. Und gleichzeitig, ich weiß auch nicht so richtig, wo die Punkte herkommen. So, was die defensive Grundqualität angeht, da bin ich immer einigermaßen überzeugt von, wenn man Bam hat. Und den haben sie ja weiterhin, den haben sie ja auch verlängert. Und auch sonst haben sie da ja schon einige fähige Spieler. Aber was die Offense angeht, die war halt letzte Saison echt schlecht. Die ist, also die Hoffnung wird halt lauten müssen, dass Hero gesünder ist, dass Rozier jetzt nachträglich voll einschlägt. Aber ich weiß nicht, ob die beiden nebeneinander spielen können, muss man auch dazu sagen. Weil einfach aufgrund der defensiven Defizite, du hast schon relativ wenig Leute im Kader, die wirklich werfen können und wirklich gut da drin sind. Also Duncan Robinson natürlich, aber sonst sind da schon auch relativ viele Spieler dabei, die jetzt irgendwie entweder wackelige Shooter sind oder es gar nicht wirklich tun. Also gerade so bei den wichtigsten Spielern sind ja also mit Bam und Jimmy auch welche dabei, die halt eigentlich quasi gar nicht von draußen werfen. Und das ist irgendwie, ich meine, da es die Heat sind, werden die schon irgendwie irgendwelche schwarze Magie ermöglichen, um halt ihre Spiele zu gewinnen und also zumindest die Hälfte ihrer Spiele zu gewinnen, aber wenn man sich so die Teams davor anguckt im Osten, da sind schon für mich insgesamt einfach überwiegend weniger Fragezeichen und mehr Qualität in der Spitze vorhanden als bei diesem Heat-Kader. Deswegen begehe ich jetzt, wie alle paar Jahre, glaube ich, mal wieder den Fehler, dass ich sie halt vielleicht ein bisschen unterschätze. Letztes Jahr habe ich sie definitiv überschätzt. Und dann gucken wir mal, welche Richtung das Pendel als nächstes aufschlägt. Ja. Also abgesehen jetzt von einer massiven Steigerung irgendwie von Harkes und perfekter Gesundheit und auf einmal einem idealen Fit zwischen Rosier und Hero sehe ich nicht so viele Gründe, warum jetzt gerade so die Offense auf einmal viel, viel besser aussehen sollte, als das bisher der Fall war.
Ich meine, die Rosier-Sache lief schon auch irgendwie sehr, sehr unglücklich. Also, dass man sich nie richtig einspielen konnte, dass er dann selber irgendwie eine Zeit lang raus war, dass man da nicht so die gemeinsame Chemie finden konnte, glaube ich. Also, und das ist so ein bisschen was, weshalb ich ihn so vielleicht so ein bisschen mehr Benefit of the Doubt gebe als du. Also, ich habe sie tatsächlich in einem Tier mit drei anderen Teams drin. Einfach aber auch so ein bisschen die Heat kriegen da so für mich auch so ein bisschen so den Erfahrungsbonus. Ich habe es Gefahr für das Establishment genannt, das Tier. Und weil irgendwie so gefährlich, also wenn ich mir so anschaue, jetzt nehmen wir mal an Rosier und Hero, das funktioniert halbwegs zusammen im Backcourt. Und dann kommt Butler dazu, Jaime Jaquez, Junior als Vierer, Bam Adebayo dann als Fünfer. Dann sind deine Punkte definitiv valide, dass du sagst, okay, wer wirft und wie genau wird jetzt da gescored? Also sie können schon alles scoren, aber es ist halt eng, es ist halt irgendwie, es ist jetzt nicht optimal. Aber es ist halt, glaube ich, weiterhin einfach ein sehr, sehr ekliges Team. Und das ist halt jetzt, wenn wir jetzt über Regular Season sprechen, ist halt das, was du gesagt hast. Also inwieweit sehen wir jetzt mehr Jimmy Butler in der Regular Season und auch mehr den Jimmy Butler, den wir teilweise in den Playoffs gesehen haben, dann ist wiederum die Frage, ist das gut, so perspektivisch gesehen, nämlich Richtung Playoffs, wenn Jimmy Butler jetzt mehr Spiele macht, wenn Jimmy Butler auch weniger dosiert im Laufe der Regular Season, weil inwieweit, ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass er permanent gesagt hat, ich habe keine Lust zu spielen, sondern das waren ja auch Verletzungen. Das heißt, inwieweit ist, also er ist jetzt auch 35, ne? Also inwieweit kann er denn 82 Spiele voll durchziehen oder mehr oder weniger voll durchziehen? Und dann lass es 75 Spiele sein und dann in den Playoffs nochmal vielleicht einen drauflegen oder dann das in den Playoffs konstant halten. Also ist das überhaupt möglich?
Vor allem in so einem Lineup, wie du es gerade skizziert hast, wäre er ja dann der zweite quasi große Verteidiger und sonst ist das ja also ein winzig kleines Lineup mit zwei echt angreifbaren Guards plus Hackes, der, ich würde sagen, mittelmäßig ist, wenn es hochkommt. Und also Bam ist natürlich super, aber das würde schon echt eine massive Belastung auf Bam und auch auf Butler sitzen, so ein Lineup.
Ja, absolut, absolut. Also, dass sie Caleb Martin verloren haben, hilft dann natürlich nur bedingt in dem Kontext. Was halt natürlich auch nicht gut ist, ne? Also, das muss man auch sagen. Also deswegen, aber ich glaube halt irgendwie, es ist halt, ich halte sie halt immer noch für gefährlich und auch als für besser als das, was wir letztes Jahr gesehen haben. Irgendwie.
Das wahrscheinlich schon. Die Frage ist halt, wie viel besser.
Wie viel besser, ja. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob sie eigentlich vielleicht, brauchen sie für mich auch ein eigenes Tier, so zwischen den drunter, minimal über den Hawks und aber halt auch unter den drei Teams, die ich jetzt mit ihnen ins Tier gesetzt habe.
Das ist okay. Also man kann ihnen wahrscheinlich insgesamt auf jeden Fall mehr vertrauen als den Hawks.
Ja.
Und trotzdem sind sie halt weird.
Weird sind sie auf jeden Fall. Aber die Raptors sind auch weird, nur dass sie jetzt so ein bisschen schlechter weird sind.
Also, ja, also bei denen gibt's halt keine Erwartungen. Bei Miami aufgrund der Altersstruktur und also auch gerade aufgrund von Jimmys Situation, das ist halt schon so ein bisschen, wäre schon cool, wenn jetzt irgendwas geht, weil lange machen wir jetzt ja wahrscheinlich nicht mehr zusammen.
Ja.
Das ist ja bei den Raptors ein bisschen anders.
Genau, die haben ja noch ein bisschen Zeit. Das heißt, du hast dein nächstes Tier, sind dann drei Teams auch? Oder hast du...
Und das sind eigentlich aber, also ich habe mir da schon schwer getan, weil das sind für mich alles Anwärter auf den Heimvorteil im Osten und auch bei gutem Verlauf sind das Anwärter auf die Conference Finals. Und die kommen jetzt halt dann schon relativ früh, aber so ist es dann. Das ist halt so die
Jungen. Der Osten ist halt auch brutal.
Ja, also ich finde zumindest die Top 7 im Osten ist halt wirklich sehr, sehr gut und sehr interessant. Also es ist immer noch ein bisschen was anderes als im Westen, gerade was die Tiefe angeht, aber also das sind halt schon echte, gute Teams irgendwie, die auf jeden Fall auch was reißen können und die auch Steigerungspotenzial haben. Also in dem Fall, so dieses Tier sind bei mir halt so die jüngeren Teams, also Pacers, Cavs und Magic. Aber ganz ehrlich, wenn du mir jetzt sagst, die Magic gewinnen 55 Spiele und erreichen Runde 2, würde mich das jetzt auch nicht mega schocken. Weil ich finde, das ist schon, also die Defense ist, glaube ich, halt komplett, also legit gewesen, die sie letzte Saison gespielt haben. Da waren sie am Ende, glaube ich, zweit- oder drittbeste über die Saison. Aber über die zweite Saisonhälfte dann auch noch die beste. Und wenn Jonathan Isaac gespielt hat, haben sie sowieso verteidigt wie die 2004er Pistons. Ich glaube, dass das haltbar ist eigentlich, weil sie, was das angeht, jetzt nicht unbedingt über die Offseason Rückschritte gemacht haben. Und ich glaube, dass sie offensiv, wo sie ziemlich schlecht waren, eigentlich auch ziemlich klare Wege nach vorne gehen können. Also KCP ist da auf jeden Fall schon mal eine große Hilfe, weil es einfach einen kompetenten Volume-Shooter mit reinbringt, was vorher einfach gefehlt hat. Ich glaube, dass die beiden Forwards auf jeden Fall auch da noch massiv Luft nach oben haben, was das angeht. Ich fände es ja immer noch cool, wenn es auch noch einen weiteren Ballhändler-Playmaker-Typen gäbe. Den können sie aber auch immer noch kriegen. Es ist ja nicht so, dass das irgendwie vorbei wäre. Und so oder so, also auch mit der miesen Offense waren die letzte Saison halt einfach schon ein verdammt gutes Team. Und ich denke, dort bin ich schon relativ optimistisch, dass es halt einfach auch einen fetten Schritt nach vorne nochmal geben könnte. Selbst wenn jetzt nicht nochmal noch andere krasse Transaktionen kommen.
Also es ist auf jeden Fall nicht ausgeschlossen. Ich muss auch sagen, mir hat Banchero eigentlich in den Playoffs, also klar, Entscheidungsfindung hin und her, gibt es sicherlich Verbesserungspotenzial, aber ist auch in dem Alter normal. Aber ich finde so das Selbstverständnis, mit dem er da teilweise gespielt hat und das Team auch so ein bisschen auch in Spiel 7 teilweise so ein bisschen geschultert hat, hat mir schon ziemlich gut gefallen. Und ich denke auch, dass da, wenn bei den anderen noch ein bisschen mehr kommt, dass da eine Steigerung drin ist. Ich meine, die Wurfproblematik bleibt halt mehr oder weniger. Also KCP hilft natürlich. Ich bin jetzt aber echt gespannt. Also in der Regular Season hat er seine gut 40% getroffen immer in Denver. Über die letzten 2 Jahre. Ich bin jetzt, aber die Playoffs nagen schon so ein bisschen an mir. Und das ist natürlich was anderes, weil du dann auf einmal halt gegen eine Defense spielst, die sich ganz anders auf dich einstellt, als wenn du halt heute in Charlotte, morgen in Miami und Samstag dann in Chicago spielst. So, ne? Das ist natürlich ein bisschen was anderes. Aber so dieses, da hat er schon echt Probleme mit seinem Wurf gehabt. Und wenn er jetzt das spielt, was er in der Regular Season für Denver gespielt hat, was er während des Meisterschaftsruns gespielt hat für Denver, dann ist natürlich, dann passt er da perfekt rein. Ich bin mal gespannt, welchen KCP sie hat bekommen. Wenn das funktioniert, sehe ich sie auf jeden Fall da auch besser. Franz?
Ja, also mein Optimismus bezieht sich auch auf die Regular Season. Ja. Ne? Was die Playoffs angeht, da glaube ich immer noch, dass einige andere Teams schon bereiter sind als sie. Aber also einfach nur so für die Regular Season, da ist der Optimismus schon groß.
Absolut. Und wenn wir da halt Richtung Playoffs reden, so im Sinne von, also ich habe das so, wie gesagt, mein Tier ist Gefahr für das Establishment, dann halt auch Richtung Playoffs dann gedacht. Dann ist halt so, dass okay, wie genau funktioniert die Offense dann, wenn sich halt ein Team exakt auf dich vorbereitet, auf deine Tendenzen, auf deine Schwächen, auf deine Stärken und wie das dann genau aussieht. Und das kann dann aber eigentlich nur auch so ein bisschen, da kann nur die Regular Season erste Andeutungen machen, ob gewisse Dinge halt funktionieren, ob zum Beispiel Franz Wagners Wurf zurückkommt, ob auch gerade Franz diese Creation noch mehr übernehmen kann, die ja jetzt nicht extern reinkam, also über einen weiteren Ballhändler, über einen weiteren Playmaker, Creator und sowas, ob er das irgendwie kann, würde ich auf jeden Fall nicht ausschließen. Ich glaube halt, der Wurf ist schon ein großes Thema, weil das natürlich mehr, also deutlich was öffnen würde, selbst wenn er jetzt erstmal sich wieder in den niedrigeren 30ern einpendeln würde, gerade der Dreier auch, also es ist natürlich nicht nur der Dreier, um den es geht, also es gibt ja auch noch andere Würfe, die er ja auch sicher treffen kann und sowas, aber wenn er da wieder aus den 20ern rauskäme, wäre auf jeden Fall schon gut. Halte ich jetzt nicht für ausgeschlossen. Das muss man halt erst sehen. Ne? Also das ist ja jetzt, kann man jetzt nicht sagen, das passiert auf jeden Fall so oder das passiert auf gar keinen Fall. Geht nicht. Aber das ist so ein bisschen, ich glaube halt, es ist halt so dieses intrinsische Steigerungspotenzial ist auf jeden Fall vorhanden. Das lässt sich halt irgendwie schwer einschätzen. Ne? Also inwieweit das dann irgendwie ausgeführt wird. Aber ich halte die Magic auf jeden Fall auch für sehr gefährlich und gerade aufgrund ihrer Defense, die du angesprochen hast, hast du halt immer eine wahnsinnig komplizierte Serie vor dir im Endeffekt, wenn es dann mal Richtung Playoffs geht. Weil du dich halt 7 Spiele dann maximal dann irgendwie durchkämpfen musst.
Das stimmt. Ich bin hier irgendwie zwar mehr bei der Regular Season Projektion.
Ja.
Aber an sich, ja, klar. Ich meine, bis dahin, gerade bei so jungen Teams kannst du halt auch immer davon ausgehen, dass sich über 82 Spiele dann auch noch ein paar Entwicklungen einstellen. Ne? Also musst du ja in dem Fall auch hoffen. Das ist ja immer so ein bisschen die optimistische Sichtweise, gerade bei so einem Team, weil die natürlich irgendwie, wenn es dann Richtung Postseason-Matchup, so 7 Spiele hin und her, da gibt es dann irgendwie noch ganz viel zu lernen. Und da haben sie, glaube ich, jetzt gerade auf jeden Fall auch noch mehr Defizite als jetzt einige andere Teams. Wahrscheinlich auch mehr Defizite als Miami, wenn es dann dazu kommen würde. Aber naja, wie gesagt, über das Jahr kann sich da halt auch noch einiges verändern. Und ich glaube halt einfach, wie gesagt, was die Regular Season angeht, kann ich mir halt absolut vorstellen, dass die einen Heimvorteil in Runde 1 halt auf jeden Fall realisieren können. Also indem sie halt einen der ersten 4 Plätze bekommen. Aber das Problem ist, das traue ich denen, also allen Teams, die jetzt noch vor ihnen stehen, habe auch zu. Das macht halt den Osten da schon ein bisschen interessanter.
Ja. Es ist eigentlich schon krass, wenn wir jetzt wenn der Westen nicht so extrem tief wäre, dann sprechen wir im Osten auch von einer tiefen Conference. Wenn du theoretisch 7 Teams hast, oder gut, du hast jetzt eventuell ein Team, das über allen anderen thront, und du hast halt 6 andere, die extrem gut sind, bei denen du sagst, okay, da kann im Endeffekt jedes theoretisch in die Conference Finals einziehen, je nach Matchup, je nach Ding. Also ist jetzt, wir hatten es auch schon anders im Osten die letzten
Jahre. Ja, absolut.
Ich finde schon auch, ich meine, die Pacers auch, aber die Cavs finde ich auch schon extrem spannend, gerade weil das letztes Jahr halt irgendwie so holprig war. Also die Verletzungen natürlich, dann irgendwie, haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, bei Mobley blieb der ganz große Sprung aus. Also er hat sich natürlich verbessert offensiv, aber der ganz große Sprung blieb aus. Garland hatte dieses Down-Year, hat irgendwie nie seinen Rhythmus gefunden. Dann trotzdem diese Playoff-Serie gewonnen, erste Playoff-Serie seit LeBron gewonnen, Spiel 7 irgendwie, aber erstmal überhaupt nicht reingefunden. Dann Donny Mitchell, natürlich Max Drews, ja auch so ein bisschen, haben sie dann gerettet. Dann ging Boston irgendwie teilweise ganz okay ausgesehen sogar, fand ich. War dann aber am Ende sind ja halt alle Spieler weggebrochen, inklusive Mitchell, also da war ja dann wirklich fast niemand mehr fit. Und vom Talent her, ich meine, das Talentlevel in Cleveland bleibt halt weiterhin extrem hoch, und du hast halt weiterhin die Frage, okay, du hast halt 2 kleine Guards und 2 sehr große Bigs und Max Drews.
Ja.
Und irgendwie ist es halt mit Konventionen irgendwie nicht so richtig zu greifen. Du musst halt schon ein bisschen kreativ werden. Da, wie gesagt, Kenny Atkinson finde ich da eine spannende Geschichte, eine spannende Verpflichtung, ob da halt irgendwie, wie er die Offense irgendwie so ja ins neu aufstellen kann. Und halt, klar, Mobley's Offense und Darius Garland. Also wenn Garland wieder so ein bisschen mehr an vorletzte Saison anknüpft, dann ist da auch schon viel geholfen, ne?
Ja, oder sogar die davor.
Die davor war
in der All-Star-Saison.
Ja, genau, das war vorletzte war ja schon die erste mit Mitchell, aber die davor war ja sein Breakout-Year.
Ja, und sie haben sich ja auch immer noch ein bisschen Spielraum offen gehalten, indem sie den Vertrag mit Jared Allen an einem Tag, also auf ein Datum gelegt haben, diese Verlängerung, dass er genau, ich glaube, genau einen Tag vor der Trade-Deadline wäre er wieder tradebar. Also
ja.
Diese Tür ist auch nicht vollkommen zu, wenn man irgendwie feststellt, dass es doch nicht so gut funktioniert. Aber ich bin tatsächlich auch sehr gespannt, welche Version von Evan Mobley wir jetzt sehen. Also ob dann die Vorstellung von Atkinson ist, der muss aber mehr am Perimeter spielen, der muss halt Dreier werfen. Und das ist der Weg, um eine vernünftige Offense langfristig hier hinzustellen, weil also defensiv ist ja die Kombi Mobley Allen ist ja mega gut. Also die ist ja einfach, die ist ja auch dominant, und eigentlich möchte man das ja gerne haben. Es darf halt einfach nur nicht komplett zulasten der Offense gehen, und da haben sie halt bisher nicht den besten Weg zugefunden, aber vielleicht kriegen sie das ja hin. Vielleicht lernt Mobley jetzt werfen oder es gibt irgendwie eine andere Rolle oder halt nicht.
Ja,
das hat ja Fragezeichen. Aber wie du gesagt hast, das Talentlevel ist halt einfach sehr hoch.
Ja. Und ich meine, Atkins hat ja auch schon angesprochen, dass er ihn mehr involvieren will, auch gar in die Offense, auch jetzt gar nicht mal unbedingt nur so als Schützen, sondern halt auch, dass er dann halt in Transition mehr den Ball bekommt und halt mehr in Bewegung den Ball bekommt auch und sowas. Und das sind vielleicht schon Möglichkeiten, die dann so ein bisschen was öffnen können. Also klar, der Wurf muss er irgendwie, ich meine, er hat ihn, also er trifft ihn jetzt nicht mal ganz mies. Also er muss halt einfach, also da muss halt Selbstvertrauen muss da halt rein. Also dass er ihn halt auch nimmt und dann natürlich in einem gewissen Maß trifft. Aber ja, das ist halt auch so ein bisschen wie bei Orlando. Es ist halt jetzt, wir müssen es halt erstmal sehen. Aber es ist halt alles nicht, also Tendenzen, die man gesehen hat, es ist halt auch nicht ausgeschlossen, dass es funktioniert.
Ja, also absolut. So. Ich meine, auch in der Saison davor waren ja die Regular Season war ja auch mit den 4 Dudes auf dem Court wesentlich besser als jetzt in der letzten Saison, wo sie, glaube ich, zusammen ein Net-Rating von +2 nur hatten. Und Aber jeweils, wenn man dann eins der beiden Tandems hatte, war es halt jeweils halt total dominant. Es hat zusammen einfach nicht so gut funktioniert. In der Saison davor war halt die Vierer-Kombi auch nicht so schlecht. Also, wer weiß. Es ist halt echt ein Team mit Fragezeichen, aber mit super viel Talent. Und wenn man da einen Weg schafft, das halt zusammenzufügen, dann kann da auf jeden Fall auch ein Contender daraus entstehen.
So ist es. Wie siehst du denn die Pacers? Also ich meine, sie haben ja die Band eigentlich zusammengehalten, gab jetzt nicht die ganz großen Verpflichtungen. Ben Mathurin kommt jetzt zurück nach der Schulterverletzung.
Haben Obi Toppin bezahlt. Sie haben auch James Wiseman geholt, ne? Das ist der einzige
richtige
Neuzugang, abgesehen von Johnny Furphy, so ein überragender Name ist, als den haben sie ja gedraftet. Letzte Saison hat ja auch Jarius Walker als Rookie quasi fast gar nicht gespielt, ist aber auch eigentlich jemand, der wahrscheinlich da mal rein soll in die Rotation. Also ein volles Team irgendwie.
Ja.
Die Frage ist halt so ein bisschen, ob sie es schaffen können, sich das, was sie offensiv gemacht haben, beizubehalten und dabei defensiv auf ein Grundlevel an Kompetenz kommen. Das war ja über die gesamte letzte Saison auch so ein bisschen die Frage. Und es gab Phasen, wo es auch irgendwie ganz okay aussah und dann aber auch wieder nicht so. Und dann waren sie in den Playoffs das Team, was gegen Boston am besten gespielt hat. Selbst wenn sie gesweept wurden. Aber die waren in allen Spielen echt nah dran und haben es den Celtics teilweise echt schwer gemacht. Und wenn man bedenkt, dass Halliburton zu dem Zeitpunkt irgendwie nicht immer er selbst war und Siakam und Halliburton noch keine ausgedehnte Zeit zusammen hatten, um irgendwie einen gemeinsamen Rhythmus sich aufzubauen und man dann irgendwie auch erst noch so ein bisschen Durchbruch von Andrew Nembhard dann während der Playoffs gesehen hat, dann kann man sich schon auch vorstellen, dass das nächste Saison einfach noch besser aussieht, finde ich. Und die waren letzte Saison phasenweise halt schon richtig gut. Ich meine, über die ersten Saisonmonate sah ja Halliburton auch aus wie ein MVP-Kandidat, was dann natürlich irgendwann nicht mehr der Fall war, aber die spielen irgendwie schon eine Art von Basketball, die, glaube ich, auch einfach sehr, sehr schwer und unangenehm zu verteidigen ist, weil das so ein extremer Stil ist. Also gerade in der Regular Season, wo du nicht Zeit hast, dich drauf vorzubereiten und irgendwie über die letzten paar Tage hast du mehr irgendwie langsam methodische Teams, spielst vielleicht gegen Denver und dann hast du am nächsten Tag Indiana, die halt einfach nur rennen wollen, bis du kotzt. Das kann einem, glaube ich, während der Regular Season schon auch einige Extrasiege verschaffen. Und ich glaube, das kann ganz gut funktionieren. Und jetzt ist halt einfach wirklich der nächste Schritt, wie schaffen sie es auch defensiv vernünftig zu werden? Schaffen sie es überhaupt? Und dann kann man halt, dann wäre vielleicht auch möglich, dass so ein Playoff-Run, wie sie ihn jetzt hatten, weniger wie ein Ausrutscher aussieht, sondern halt mehr wie, das irgendwie ist das doch legit, weil das Team halt einfach legit ist.
Ja, ich meine, man muss ja auch sagen, also so diese, in der Phase, in der Halliburton auf dem von dir angesprochenen MVP-Level gespielt hat, da waren sie auch extrem gut. Und dann hat sich halt Halliburton verletzt und hat irgendwie...
Aber da waren sie halt nur offensiv gut.
Ja, genau, richtig. Er hat irgendwann seinen Rhythmus halt, also es hat ewig gedauert, bis er seinen Rhythmus wieder gefunden hat, bis er, glaube ich, auch sich wieder gut gefühlt hat. Siakam war dann schon da und so. Und ja, also es ist halt irgendwie, die Defensive ist halt schon ein Riesenpunkt. Es ist halt die Frage, wie sie die wirklich verbessern wollen. Ich meine, Nembhard ist ja eigentlich so ihr bester Flügelverteidiger, ist aber halt ein bisschen klein. Also das ist halt so, ist halt nicht ganz optimal. Aber
ich finde Crash Neesmith eigentlich noch besser auf dem Flügel wahrscheinlich.
Stimmt, Neesmith habe ich ganz vergessen, ja klar. Ja, auf jeden Fall. Also von daher, und Miles Turner ist jetzt nicht mehr so herausragend, aber ist halt immer noch gut. Also eigentlich haben sie ja theoretisch drei solide Verteidiger. Aber wie, genau. Und Siakam ist auch nicht schlecht. Siakam ist auch nicht schlecht. Also eigentlich am Ende kannst du mit einem Line-Up spielen, indem du eigentlich nur Halliburton als Minusverteidiger hast. Theoretisch. Aber siehst du denn Wege, die Defense zu verbessern, wirklich dann? Kollektiv, gibt es da irgendwas?
Naja, also ich glaube, letzte Saison haben sie ja teilweise auch so ein bisschen gimmicky und extrem gespielt, ne? Also dass sie irgendwie die Gegner quasi versucht haben, von der Dreierlinie wegzujagen und ihnen dann aber quasi freies Geleit zum Korb gegeben haben, immer so mit dem Kalkül, wir schießen mehr Dreier, also machen wir dann am Ende auch mehr Punkte. Vielleicht kann man da ein bisschen mehr in Richtung konservativer gehen. Insgesamt ist es halt trotzdem, glaube ich, ein relativ kleines Team und das kann defensiv wahrscheinlich schon ein Problem sein. Ich meine, sie haben zwar auch die Möglichkeit, die Lineups ein bisschen größer zu gestalten, aber also auch wenn wir jetzt gerade ein paar Verteidiger aufgezählt haben, die jetzt nicht schlecht sind, so ein richtig überragender Verteidiger ist da halt irgendwie dann auch nicht dabei. Ne? Und ich weiß nicht, bei Turner habe ich jetzt auch seit ein paar Jahren irgendwie das Gefühl, so der blockt zwar ganz gerne Würfe, aber es ist jetzt nicht so, dass der irgendwie eine Defense richtig gut verankern kann. Mhm. Also vielleicht auch, also in sich in Sachen der lateralen Geschwindigkeit oder auch wie er dann kommuniziert und den Laden einfach zusammenhält. Und deswegen bin ich mir jetzt nicht so sicher. Ein Schritt wäre es vielleicht, Jarace Walker halt perspektivisch mehr ins Team zu integrieren, weil der so als Draft-Prospect galt der schon halt als Superverteidiger eigentlich. Aber du willst halt auch so diesen offensiven Rhythmus, den sie sicher aufbauen können, nicht unbedingt was wegnehmen. Und das ist dann halt so ein bisschen die Frage. Aber es sind ein paar jüngere Spieler dabei, wo Schritte in die Richtung vielleicht ja auch noch möglich sind. Also auch Mathurin, der ist ein super Athlet. Der ist halt bisher ein richtig schlechter Verteidiger. Vielleicht kann er da halt aber auch noch einen Schritt gehen und dann auch wieder eine Alternative irgendwie sein, um halt noch eine größere Rolle zu spielen. Jetzt wird er wahrscheinlich mehr so mit McConnell zusammen so die Bank anführen, würde ich mal schätzen. Aber eigentlich hat er auch das Talent, um noch ein bisschen mehr zu reißen.
Ja, ich glaube, also gerade der Punkt, wenn du sagst, so ein bisschen weniger extrem, so ein bisschen konservativer spielen. Ich meine, solange die Defense halbwegs solide ist, hast du ja auch gesagt, die Offense sollte mit dem Material weiterhin elitär bleiben. Das heißt, wenn du da eine gewisse Balance reinbekommst, dann sind sie schon sehr gefährlich.
Ja. Also wenn sie es schaffen, eine Top-3-Offense wieder zu haben und irgendwie Platz 17 bei der Defense zu haben, dann werden die in der Regular Season unfassbar viele Spiele gewinnen.
Ja.
Wenn es halt eher so das ganz Extreme ist, also 1 und 30, was die letzte Saison teilweise waren, dann werden die phasenweise schon auch viele Spiele gewinnen, aber es wird halt ein bisschen schwerer zu sein, das so am Laufen zu halten.
Die Konstanz.
Ja, genau.
Dann lass mal ein bisschen weitergehen. Wir sind ja schon relativ lang dabei. Nächstes Tier bei dir?
Ja, das habe ich einfach nur ganz stumpf Herausforderer genannt. Das sind dann die Teams, wo ich auch also in Richtung Playoffs ein bisschen mehr Vertrauen noch habe, dass sie da weit kommen können. Auch wenn, wie gesagt, das bei den Pacers und Cavs und vielleicht auch Magic auch möglich ist. Aber das sind die Teams, die haben halt die Erwartungen und die haben irgendwie mehr die Qualität auch in der Spitze. Und deswegen sollten die eigentlich die größte Gefahr für Boston darstellen. Also für mich ist auch Philly da die klare Nummer 1 in dem Tier.
Ja.
Und dann halt die Knicks und die Bucks.
Ja. Schön übrigens.
Bei Knicks und Bucks bin ich mir immer nicht sicher, wie ich die sortieren soll, weil ich habe in die Knicks in der Regular Season mehr Vertrauen und bei den Bucks sehe ich mehr Top-Level-Talent, was in den Playoffs halt auch nicht ganz unwichtig ist.
Ja, das möchte ich mir auch erstmal anschauen. Also ich glaube, ich bin auch so ein bisschen dem Bucks gegenüber so ein bisschen positiver gestimmt als so die breite Masse. Also ich habe irgendwie so ein bisschen, aber jetzt ohne, dass ich jetzt sagen könnte, genau deswegen und deshalb und hier und da. Ich finde das, was sie gemacht haben mit den Möglichkeiten, die sie hatten, also Gary Trent Jr. zu holen, auch Torian Prince zu holen, auch wenn das in L.A. jetzt nicht riesig war, was er gemacht hat, Delon Wright zu holen als langen Point-of-Attack-Defender, der jetzt halt phasenweise, der jetzt nicht dein Spiel verändert, aber dir zumindest mal phasenweise eine Lücke stopfen kann, theoretisch, oder zumindest die Lücke kleiner machen kann. Finde ich, haben sie schon ganz gut gemacht. Ich glaube, bei mir stützt sich da einfach sehr viel darauf, dass dieser Punkt zu sagen, Dame weiß jetzt, mit wem er zusammenspielt, kann sich entsprechend darauf einstellen, kennt Giannis Tendenzen, man hat gesehen, was funktioniert zusammen, was nicht funktioniert zusammen, kann sich entsprechend den Sommer drauf vorbereiten. Ich glaube, Giannis hat auch, 8 Kubikmeter Wut im Bauch nach der Verletzung, nach der letzten Saison, nach Olympia auch. Und wir wissen ja, was ist, wenn Giannis stinkig ist, dann ist es meistens eklig für den Rest der Liga. Und deshalb habe ich irgendwie recht viel Vertrauen in Milwaukee. Die Probleme bleiben natürlich. Also sie sind weiterhin Chris Middleton, wo sie wieder operiert werden. Sie haben weiterhin so dieses defensiv fehlt ihnen weiterhin ein richtig guter Point-of-Attack-Defender, den du permanent spielen lassen kannst. Alle werden nicht jünger. Und Dame ist weiterhin defensiv, gerade auch Richtung Playoffs dann. Ist dann wiederum die Frage, wie man das sich anschaut, wie man das gewichtet. Dann auch wieder so ein bisschen eine Liability. Schön, auch ein Anglizismus mal wieder reingebracht.
Endlich.
Deshalb, ja, also aber ich glaube, Milwaukee gehört da schon mit rein. Ich sehe die Sixers auch, also keine Ahnung, was sie jetzt aus dem Team gemacht haben. Also ist natürlich schön, wenn einem Caleb Martin mehr oder weniger in Schoß fällt. Aber das ist ja, also zu Maxi und Embiid Paul George dazu zu holen mit einem dicken Vertrag und das Team trotzdem noch so zusammenzustellen, dass es eine gewisse Balance hat, finde ich schon Hat er gut gemacht, der Daryl.
Ja, kann man nicht anders sagen. Also vor allem, wenn man bedenkt, dass es eigentlich nur einen Free Agent in diesem Sommer gab, der überhaupt also so auf dem Level Teams verändern kann, dass er gewechselt ist, dass sie halt genau den bekommen haben. So fragt man sich immer so ein bisschen, was wäre eigentlich Plan B gewesen, weil sie ja schon alles auf diesen Sommer und auf Capspace gesetzt haben, aber es hat ja geklappt, sie haben ihn bekommen und so rein sportlich gesprochen ist das ein perfekter Fit für die beiden Stars, die sie schon hatten. Natürlich ist es immer möglich, dass dann Embiid 70 Spiele verpasst und in den Playoffs irgendwie, weiß nicht, was er da dann wieder hat, aber auf jeden Fall nicht gesund ist und Paul George ist irgendwie nicht dabei und dann ist es am Ende doch wieder eine Riesenenttäuschung und dann sieht man, ah okay, und Paul George ist übrigens auch schon 34 und das wird die nächsten Jahre alles nicht besser und dann sieht das kacke aus. Kann natürlich alles sein.
Kann
aber auch sein, dass es halt einfach, naja, also dass sie halt gesund bleiben, also zumindest in der richtigen Zeit und sich dann wunderbar ergänzen, weil wie gesagt, sportlich sollte das super funktionieren. Sportlich hat abgesehen von Boston auch kein Team irgendwie drei so starke Spieler. Vielleicht hat sogar nur Philly drei so starke Spieler, wenn man so drehen will.
Die auch noch so gut zusammenpassen. Das finde ich auch noch das Ding.
Genau. Also die sich halt echt potenziell also mega gut ergänzen.
Ja.
Und ich finde auch, dass sie halt mit den Mitteln, die sie sonst hatten, auch eine ziemlich gute Offseason hatten. Und sie haben ja auch dann immer noch die Möglichkeit, den Vertrag von KJ Martin irgendwann wieder abzugeben, um sich irgendwie auch noch mehr da reinzuholen. Natürlich sind auch so ein paar Veteranen dabei, wo man dann erstmal gucken muss, was liefern die jetzt realistisch betrachtet dann wirklich noch. Also gerade im Backcourt, wo sie dann Jackson mit 34 haben, wo sie Eric Gordon mit 35 haben, Kyle Lowry mit 38. Wie viele starke Minuten man dann individuell jeweils bekommt, das wird sich zeigen. Aber es sind viele, viele gute Spieler da irgendwie versammelt in dem Team und es könnte schon sehr gut aussehen. Sie sind halt einfach nur noch ein bisschen klein, abgesehen jetzt von Embiid und seinem Backup Andre Drummond.
Ja, Yabusele spielt ja 8 Meter größer, als er ist.
Das stimmt. Und vor allem, ja, er spielt nicht schwerer, als er ist, sondern er ist einfach sehr schwer. Und natürlich auch der beste LeBron-Verteidiger der Welt. Also das ist schon hilfreich. Aber da könnte ich mir vorstellen, dass sie da halt noch was versuchen im Lauf der Saison. Aber so oder so ist das einfach ein saustarker Kader jetzt. Also muss man anerkennen, wenn die gesund bleiben, sind die, glaube ich, halt die größte Herausforderung für den Kelten.
Sehe ich auch so.
Und die Knicks. Ich bin natürlich gespoilert, was das letzte Team dann ist.
Ja, richtig. Aber es kommt auch sehr überraschend, natürlich. Wir hätten es noch ein bisschen rauszögern sollen, um die Leute noch bei der Stange zu halten. Weil ich glaube, alle, die jetzt noch dran sind, sind nur deshalb noch dran, weil sie unbedingt wissen wollen, wer als letztes Team noch übrig ist.
Ja, ich glaube auch.
Ja. Die Knicks vielleicht noch ganz kurz. Ich bin alle drei Teams, also Sixers, Bucks, Knicks, ich bin sehr, sehr optimistisch für alle drei. Also klar, es ist jetzt irgendwie es ist auch so ein bisschen das Ding, weil Brunson halt diese extrem gute Saison hatte, auch diese größtenteils extrem guten Playoffs hatte, dass man jetzt sagt, das Gefühl oder den Gedanken habe ich selber auch manchmal, dass ich mir denke, gibt es doch so ein bisschen so die Regression in Richtung Anführungszeichen normal. Aber vielleicht ist es auch gar nicht so. Und ich finde, wie gesagt, ich bin weiterhin diese Verpflichtung von Mikal Bridges gibt dem Team meiner Meinung nach wahnsinnig viele Möglichkeiten. Es muss sich zeigen, inwieweit Julius Randle Teil dieser Möglichkeiten bleibt. Inwieweit man sagt, oder ob man dann irgendwann sagt, okay, es ist halt einfach am Ende sinnvoller, wenn Anunoby unser etatmäßiger Vierer ist und wir holen uns irgendwie noch jemand anderen rein. Da gibt es halt irgendwie auch noch Möglichkeiten. Aber vielleicht ist Randle auch so mit seinem Scoring am Ring, mit seinem physischen Spiel, das natürlich nicht immer effizient ist, aber wenn es funktioniert, dir dann auch einfach mal den Exit geben kann, okay, hier Julius, Ball und dann Randale. Vielleicht ist das was dem Team gut tut, aber ich glaube, die Knicks sind das Einzige, was das Ding ist, halt immer noch Backup-Center. Da haben sie jetzt momentan keinen Mitchell Robinson, wissen wir alle. Unwahrscheinlich, dass er komplett durch die Saison kommt. Und plus die Playoffs, ohne dass er sich mal verletzt. Ich drücke natürlich alle Daumen, dass es so ist. Die Vergangenheit hat halt gezeigt, dass er öfter mal dann doch irgendwie raus ist. Deshalb, ja, also, aber ich glaube, die drei da oben, das Krasse ist, also im Low Post haben sie auch ein bisschen drüber gesprochen. Mit den sechs Teams, die wir jetzt besprochen haben, da werden halt drei nicht in die zweite Runde einziehen.
Mindestens.
Im Normalfall.
Wer weiß, was Miami sich sonst
noch
überlegt.
Ja. Also das ist eigentlich schon abgefahren. Und dann kannst du am Ende, weiß ich nicht. du hast ja selber gesagt, Pacers, Cavs, Magic können alle eine Playoff-Runde gewinnen. Das wäre dann aber im Normalfall halt irgendwas gegen Sixers, Bucks oder Knicks.
Ja.
So, ne? Und dann, aber ja, wie, ganz kurz noch du zu den Knicks. Bist du?
Ja, ich bin irgendwie bei denen immer so ein bisschen hin und her gerissen. Also sowohl was jetzt so die, ihren Outlook angeht, als auch was irgendwie die Bewertung der, der letzten Playoffs von ihnen angeht, weil irgendwie hatte man, finde ich, teilweise so das Gefühl, und also auch unter anderem deshalb, weil es halt New York war und weil es tierisch Spaß gemacht hat, ihnen zuzuschauen, dass da irgendwie so, naja, also dass das irgendwie so der magische Run ist und dann guckt man jetzt so am Ende nüchtern drauf und eigentlich haben sie die angeknabberten Sixers geschlagen in einer mega geilen Serie, aber waren die angeknabberten Sixers und dann wurden sie selber noch mehr angeknabbert, als sie eh schon waren und haben dann gegen die Pacers verloren. Also letztendlich haben sie eine Runde gewonnen. Und jetzt in der Offseason haben sie sich auf jeden Fall verstärkt, also auch sinnvoll verstärkt, haben aber auch was Wichtiges verloren und sie sehen jetzt für mich irgendwie sehr gut aus. Also ich halte das schon irgendwie für ein total interessantes, auch tiefes Team, gerade was Wings angeht, sind die halt unfassbar gut jetzt besetzt. Und das ist viel wert in der heutigen Liga, also auch gerade viel wert, wenn man irgendwie sich mit Boston messen will. Und trotzdem will ich auch noch ein bisschen sehen, wie es dann aussieht. Und wie gesagt, so was Top-Level-Talent angeht, sehe ich halt so die anderen auch von den Contendern, die wir jetzt genannt haben, also Milwaukee und Philly und auch Boston, sehe ich halt so, was das Top-Level-Talent angeht, alle eigentlich stärker. Und gleichzeitig denke ich auch irgendwie so, die Knicks, die haben aber auch die Möglichkeit, so geil funky mit ihren Lineups zu experimentieren. Also ich will, so auch gerade was das Backup-Center-Thema angeht,
Julius,
ich fände es sinnvoll, wenn sie da noch jemanden holen, aber eigentlich Anunoby. Also,
und so, ja. Also
mir aus mit Randall dann als designierten Vierer.
Ja.
Also sie können ja durchaus beide spielen, aber Anunoby, der kann ja Defensivanker spielen.
Hat auch am Beat verteidigt, ne?
Eben, also ein bisschen. Und ein bisschen hat das auch Achiuwa gemacht und dann hat Anunoby dahinter abgesichert. Aber so diese Rolle, der kann das ja spielen. Und das eröffnet dir halt irgendwie dann auch nochmal mehr Möglichkeiten und so. Deswegen, also für mich sind die Knicks ein total spannendes Team, bei denen ich manchmal das Gefühl habe, sie werden überschätzt. Dann werden sie vielleicht auch ein bisschen unterschätzt und irgendwo wird da die Wahrheit zu finden sein. Aber ich habe auf jeden Fall auch Bock darauf zu sehen, wie sie halt auf dem aufbauen können, was sie hatten. Auch wie sie dann irgendwie die Wichtigkeit von DiVincenzo und Hart auch erhalten, sollten sie jetzt von der Bank kommen. Bei DiVincenzo kann ich es mir irgendwie auch vorstellen, dass er am Ende dann doch auch ziemlich oft startet, einfach weil man dieses Volume-Shooting gebrauchen kann.
Absolut.
Aber ja, es ist auf jeden Fall ein geiles Team. Sie haben halt einfach nur, glaube ich, nicht diese ultra krasse Qualität in der Spitze wie manche anderen Teams, die dann in den Playoffs in der Regel richtig weit kommen. Und ich glaube schon, dass die Randall oder einen fähigen Ersatz in irgendeiner Form brauchen, weil sie sonst einfach nicht genug Creation in den Playoffs haben.
Ja. Deshalb bin ich halt gespannt, wir sprechen ja viel über, also auch zu Recht über Hartensteins Abgang, weil er extrem gute Playoffs gespielt hat, eine extrem wichtige Rolle hatte. Gleichzeitig Randall war halt nicht dabei und Randall kommt jetzt dazu und vielleicht ist das am Ende sogar wert. Also im optimalen Fall kriegst du natürlich beide, aber wie du sagst, wenn du mit den Lineups dann entsprechend experimentierst, wenn du dich gar nicht nur so auf deine alte Idee in Anführungszeichen versteifst, sondern überlegst, okay, wie können wir diese alte Idee mit neuen Spielern, die wir jetzt mit Bridges haben, weiterentwickeln sozusagen, was können wir denn noch hinzufügen und du dann eben zu guten Ideen kommst und dann eben Randall Scoring noch dazu hast, dann bist du am Ende vielleicht irgendwie besser. Also ja, ich hab Bock. Das klingt schon, als wäre sehr gut und die Saison ist eigentlich noch viel zu weit weg.
Ja, aber so lang ist es jetzt auch nicht mehr. Es ist ein guter Monat, ne,
bis
es startet.
Ja.
Also wird schon langsam, kommt's wieder.
Ja.
Wie Stefan Raab,
genau. Wobei, zum Glück ja nicht. Heute Stefan Raab kommt ja nur bei RTL Plus, ne? Kann man nicht einfach so gucken.
Das ist sehr richtig.
Ja. Letztes Team natürlich noch. Jetzt aber.
Der Kälte. Sieht erstmal, hat erstmal halt einfach die wenigsten Fragezeichen.
Ja. Obwohl Christoph Porzingis erstmal raus ist.
Ja.
Bis Weihnachten rum, ne?
Ich habe da
oder
also schon viele verschiedene Sachen gehört, dass ich nichts glaube.
Ja. Okay. Ich hatte keine Ahnung. Er kommt irgendwann wieder.
Irgendwann ist er wahrscheinlich da.
Und dann sind sie immer noch sehr vielseitig und werfen sehr viele Dreier, treffen sehr viele Dreier, verteidigen sehr gut. Und
haben jetzt ein ganzes Training Camp mit Franz Xaver Tillmann.
Ja. Haben die Band zusammengehalten.
Ja.
Bisschen viel für Papa Grausbeck, der will jetzt verkaufen, weil das ist ihm doch ein bisschen zu teuer.
Ja, der investiert das für später mit seinen 90 Jahren.
Ja, genau.
Muss man ja, kann, auf jeden Fall nochmal 6 Milliarden einsacken.
Ja,
ja. Mal gucken. Aber erstmal sind die Verträge ja eher alle so strukturiert, dass auch der nächste Owner da ziemlich lange dran zu knabbern haben wird. Das haben sie ja schon sicherheitshalber alles noch vorher eingetütet.
Ja, schon. Schön die dicke Payroll hinterlassen. Gib uns mal 6 Milliarden und dann zahl erstmal pro Jahr.
Wir zahlen noch 6 Milliarden Luxussteuer jedes Jahr.
Ja, genau. Die du so auch nicht reinholen kannst, aber ist cool.
Ja, dann bist du nämlich Team-Owner.
Du kriegst gleich einen Pokal. Ne?
Ja. Und hast den 12. Mann von Team USA.
Wenn der 11. Halliburton war doch der 12.
Ja, stimmt. Oder? Halliburton war der 12.
Aber immer, siehst du, immerhin. Ja, Jason Tatum. Hey, auch Jason Tatum werden wir wahrscheinlich wieder sehr eng verfolgen im Laufe der Saison. Inwieweit die Öffentlichkeit auf Jason Tatum reagiert, wie weit es ihm gerecht wird oder auch nicht. Ich glaube, Ole Freaks wird da wieder das Brennglas draufhalten und ich gleich mit.
Vielleicht. Könnte sein. Wenn sie ihn endlich einfach einmal gerecht behandelt wird.
Einmal. Aber wenn jetzt schon Steve Kerr anfängt, ihn ungerecht zu behandeln.
Ja.
Aber andererseits ist halt Jason Tatum kein Devin Booker. Also von daher.
Das stimmt. Steve Kerr hat das aber auch alles nur gemacht, weil er neidisch ist. Weil er auch gerne nochmal so ein gutes Team hätte und weiß, er kriegt nie wieder so eins.
Ach so, meinst du, dann wird ihn.
Deswegen dachte er, er versucht jetzt mal irgendwie ein paar Granaten in die Teamchemie der Celtics zu werfen. Jaylen Brown wird gar nicht erst angerufen. Ja. Gut, Derek White und Holiday haben viel gespielt, aber egal.
Ja, ne? Ja, eben, aber Derek White wird statt Jaylen Brown nominiert.
Da tut er einfach nur provozieren, wie allgemein.
Ja, so ist das. So ist das. Naja, wir sind gespannt.
Ja.
Nächste Woche wird es noch interessanter, da schauen wir nämlich Richtung Westen und da habe ich ehrlich gesagt noch keine Ahnung, wie ich da sortieren soll.
Einfach 13 Teams in ein Tier und 2 ins andere.
13 Mal Contender.
Ich habe meine Hausaufgaben schon gemacht.
Zweimal Chase the Flag und Gutes.
Ja, ja, genau.
Sehr gut. Ja, Ole, das hat doch wieder Spaß gemacht, würde ich sagen. Zumindest mir. Weiß nicht, wie es bei dir war. Aber
ja, ich schreibe dir mein Fazit später.
Okay, sehr gut, sehr gut. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Gut, ja. Dann werde ich mir auch noch mal ein paar, bisschen Manöverkritik werde ich mir dann auch noch ausdenken.
Und
dann,
oh, gute Idee. Habe ich lange nicht mehr gehört, den Begriff.
Ja, schon, ne? Ist auch ein schöner Ausdruck.
Wäre auch okay gewesen, wenn ich es jetzt noch ein bisschen länger nicht mehr gehört habe. Aber danke.
Ja, gerne. Wir tauschen uns aus und bleiben an dieser Stelle, verbleiben wir natürlich nur mit großem Dank an euch. Sehr schön, dass ihr wieder dabei wart. Solltet ihr jetzt zum ersten Mal drüber gestolpert sein, ihr könnt es überall abonnieren, wo ihr Podcasts abonniert. Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music, YouTube. Ihr könnt uns folgen bei Instagram, ihr könnt uns folgen bei X. Ihr könnt auf unserer Patreon-Seite vorbeischauen. patreon.com/korpiger Podcast und korpiger Beat. Richtig. Dort gibt's auch im Laufe der Saison wieder extra Content. Dort könnt ihr uns mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen Dank an alle, die das tun. Ja, und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Bis bald hoffentlich. Eingehauen.